Ja, ich würde jetzt ja gerne mit dem Mikrofon durchgehen und fragen, woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Paradies hört? Vielleicht jetzt, wo die Ferien so vorbei sind, vielleicht denkt ihr an ein besonders schönes Ferienerlebnis, einen herrlichen Sonnenuntergang über dem Meer, ein wunderbarer Blick über die Berge, sodass man bei sich denkt, boah, wie im Paradies. Oder wir sehen immer noch den Flitter und die goldene, die weiße Bank hier von der Hochzeit gestern von Denise und Yannick, vielleicht auch so an eine Liebesromanze. Man denkt, wie im Himmel. Oder vielleicht geht es euch auch so bei diesem Lied, ich bin dann doch ein bisschen erstaunt, dass Markus und ich doch ein bisschen betagter sind, als wir immer so denken. Wir haben gedacht, bei dem Lied heute Morgen am Intro weiß jeder, welche Werbung wir im Kopf haben. Und unsere Kinder sagten, ich kenne das Lied gar nicht. Also früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, da war dieses Lied eine Werbung für ein alkoholisches Getränk. Und man verband damit sofort, da braucht nur dieses Pling, Pling, Pling. Am Anfang kommt man wusste sofort, Palme, Sonne, Strand und ein gewisses alkoholisches Getränk, für das wir keine Werbung machen. Und deswegen denkt man sofort an Rum, Kokosschokolade oder die Eiswerbung im Kino, wo viele junge Leute am Strand in der Sonne liegen, tanzen, baden, leckere Sachen essen, eben leben wie im Paradies. Leben wie im Paradies, genau das ist heute Morgen mein Thema für euch. Ich habe etwas mitgebracht, genau, und Samuel ist so nett und klipst das immer weiter, weil ich das Dings vergessen habe. Ich lese euch einen Text aus der Bibel ganz am Anfang. Ihr könnt mitlesen, ich brauche dafür mein Spekuliereisen. Aus 1. Mose 2. Da heißt es, zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, wuchs dort noch nichts auf der Erde. Es gab gar keine Sträucher auf dem Feld und auch sonst keine Pflanzen. Denn Gott, der Herr, hatte noch keinen Regen auf die Erde fallen lassen. Es gab auch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete. Wasser stieg aus der Erde auf und tränkte den ganzen Boden. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Er blies ihm den Lebensatem in die Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten an, im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens aber wuchsen zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. In Eden entspringt ein Strom, der den Garten bewässert. Von dort teilt er sich in vier Flüsse. Der erste heißt Pishon. Er fließt um das ganze Land Havila herum, wo es auch Gold gibt. Das Gold dieses Landes ist besonders rein. Dort gibt es auch kostbares Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite Strom heißt Gihon. Er fließt um das ganze Land Kusch herum. Der dritte Strom heißt Tigris. Er fließt östlich von Assur. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Das Leben im Paradies. Das Leben im Paradies ist da, wo Gott Leben schafft. Dieser Text führt uns ganz zurück an den Anfang der Welt. Er zeigt uns erstmal eine öde, wasserdurchtränkte Landschaft. Und aus dem Erdinnern quillt unaufhörlich Wasser. Vielleicht so wie ein Geysir in Island, wo die ganze Zeit irgendwie Wasser blubbert. Und es ist noch nichts da. Kein Mensch, kein Tier, kein Leben, kein Geräusch. Nur Gott ist schon da. Und Gott erschafft das Leben. Die Bibel ist kein Biologiebuch, das uns jetzt alle Vorgänge der Erschaffung von Mensch, Tier, Pflanzen bis ins Einzelne erklärt. Und dieser Gottesdienst kann auch nicht alle Diskussionen rund um die Evolutionstheorie aufklären. Aber an dieser Bibelstelle wird einfach klar, Gott schafft aus dem Nichts das Leben. Und er erschafft Menschen und Tiere unterschiedlich. Gott formt den Menschen. Das Wort, das hier gemeint ist, ist im Hebräischen so die Tätigkeit eines Töpfers, der etwas formt. Und dieses Bild, dass Gott der Töpfer ist, der etwas herstellt, begegnet uns in der Bibel ja durchaus öfter. Nur nimmt er hier keinen Ton und macht ein Gefäß, sondern er nimmt Staub von der Erde, um den Menschen zu formen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz intensives Bild. Es zeigt uns einmal die Größe Gottes, seine Macht. Er ist der Macher, der Schöpfer, der den Menschen formt nach seinem Plan. Und er erschafft ihn aus Staub. Das soll sicherlich auch zeigen, wie klein, zerbrechlich und vergänglich dieser kleine Mensch ist. Und trotzdem wendet Gott sich diesem Menschen aus Staub zu und bläst ihm seinen Lebensatem ein. Und dieses Anhauchen ist eine ganz warme und persönliche und zugewandte Gemeinschaft, so als würde Gott seinen Menschen küssen und ihm damit das Leben schenken. Gott gibt von sich selbst etwas ab, damit der Mensch leben kann. Und so zeigt uns die Bibel von Anfang an, wie Gott ist. Er ist der große, allmächtige Schöpfer, der souveräne Herr, der sich aber gleichzeitig seinem kleinen Staubmenschen in Liebe zuwendet und seinen Lebensatem an ihn verschenkt. Übrigens gibt es dieses Anhauchen noch ein anderes Mal in der Bibel. Und zwar als Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern den Heiligen Geist verspricht. In Johannes 20, Vers 25 heißt es, und Jesus blies sie an und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Das heißt doch, Jesus ist der, der das neue Leben schafft. So wie Gott am Anfang das Leben schafft und genau wie Gott am Anfang gibt Jesus hier auch ein Teil von sich ab, nämlich sein Leben. Und dieser Text in 1. Mose zeigt uns auch, dass der Mensch auf Gott hin geschaffen ist. Gott hat ihn geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott ist der, der am Anfang steht. Er ist der, der alles geschaffen hat. Und ohne ihn gibt es kein Leben, keinen Menschen und eben auch kein Paradies. Alles ist durch ihn geworden und deshalb hat auch alles in ihm nur seinen Sinn. Auch wir sind von Gott geschaffen und auf ihn hin. Das heißt, dass auch wir unseren Sinn im Leben nur mit und in Gott finden. Ohne die Gemeinschaft mit ihm leben wir an dem vorbei, wofür wir geschaffen sind. Das Leben im Paradies ist da, wo Gott Leben schafft. Ohne ihn wird in unserem Leben immer etwas hohl und leer bleiben. Aber da, wo wir Gott in unser Leben lassen, wo er uns neues Leben einhaucht, da können wir auch das Paradies finden, nämlich die enge und unverbrüchliche Gemeinschaft mit Gott, für die wir geschaffen wurden. Und dieser Text zeigt uns auch, dass Gott alles andere ist als dieses, wo man früher gesagt hat, Gott steht so für guter Opa total taub. Er ist nicht irgendwie einer, der so immer alle Fünfe gerade sein lässt und ach, irgendwie nicht so recht ernst zu nehmen ist, sondern er ist der Schöpfer, der alles in der Hand hat. Also auch mich mit meinem Leben, mit meinen Sorgen, mit allem, was mich beschäftigt. Also wo könnte ich besser aufgehoben sein mit allem, was mich belastet, als bei ihm? Leben im Paradies ist da, wo Gott Leben schafft und Leben im Paradies ist da, wo Gott ist. Hier wird nun genau beschrieben, wo das Paradies war und wie es ausgesehen hat. Zunächst einmal war es ein ganz normaler Garten. Ein Garten, den Gott aus Liebe und Fürsorge für seinen kleinen Staubmenschen angelegt hat. Und dort soll er versorgt sein, dort soll es ihm gut gehen und da ist es richtig schön. Da gibt es tolle Bäume und Pflanzen und ausreichend Nahrung, wunderbare Reichtümer, ein ganz besonders wertvolles Gold. Ich wusste gar nicht, dass es unwertvolles Gold gibt. Und Schätze, Edelsteine und vor allem Wasser. Im Orient einfach der Garant für Leben, für reiche Ernte und für Wohlstand. Und unser Text nennt auch schon zwei Bäume im Garten. Und wir kennen die Geschichte, wir wissen, das geht nicht gut aus. Wir ahnen schon, da geht was schief mit diesen Bäumen. Und wir ahnen, der kleine Staubmensch, dem reicht diese Herrlichkeit nicht. Dem reicht dieser wunderbare Garten mit seinen Reichtümern nicht. Der Reichtum des Gartens und auch die Gemeinschaft mit Gott, alles reicht ihm nicht. Er will höher hinaus, er will noch mehr. Und was ich faszinierend finde, hier wird einfach die genaue Lage des Gartens beschrieben. Die Bibel nennt die Flüsse und die Nachbarländer des Garten Eden und macht damit deutlich, der Garten Eden ist keine Metapher oder ein Märchen, sondern es beschreibt einen realen Ort, einen realen Garten, in dem Gott gemeinsam mit seinem Menschen lebt. Und wenn wir alle Angaben, die da gemacht sind, betrachten und kluge Leute befragen, dann könnte man diesen Garten lokalisieren, und zwar im südlichen Irak, oberhalb des Persischen Golfs. Und da denke ich mir, da soll das Paradies sein. Ralf hat eben gesagt, das Paradies liegt vielleicht auch am Bodensee. Also im südlichen Irak, da fallen mir ganz viele Sachen ein. Ganz viel Krieg, ganz viel Elend, ganz viel zu terroristischen Unterdrückung, aber bestimmt keine Palmen und Paradies. Wichtig ist zu wissen, dass das Wort Paradies im Alten Testament gar nicht vorkommt. Es ist ursprünglich ein persisches Fremdwort und bedeutet Lustgarten des Königs. Und da klingeln dann schon bei uns so ein bisschen diese Ideen, die wir aus der Werbung vielleicht kennen, mit schönen Menschen, die so ein bisschen Wasserpfeife rauchen und in der Sonne liegen und faulenzen. Im Alten Testament und hier selbst heißt es immer nur der Garten Gottes. Und damit wird vielleicht auch besser deutlich, was das Paradiesische am Garten Gottes war. Das war nicht nur die Reichtümer und die gute Versorgung oder ein unbeschwertes Leben, sondern dass der Mensch in unmittelbarer, enger Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Die haben einfach zusammen gewohnt in diesem Garten. Es gibt diese wunderbare Stelle ein bisschen danach, wo Gott abends im Garten spazieren geht, um mit Adam noch so ein bisschen im Garten zu sitzen. Und da denke ich, Wahnsinn, das ist doch das Paradies. Ich gehe mit meinem Gott abends durch den Garten. Das Paradies ist da, wo Gott ist. Und deshalb lebte Adam im Paradies, nämlich mit Gott von Angesicht zu Angesicht, wie auf der Gartenbank. Der Garten Eden als Paradies existiert nicht mehr. Ob wir am Bodensee gucken oder an diesen Stellen zwischen diesen vier Flüssen, da ist nichts mehr. Wir können zu dem geografischen Ort reisen, das Paradies ist nicht mehr dort. Der kleine Staubmensch wollte mehr, als gut für ihn war. Und er ist aus der Gemeinschaft mit Gott ausgebrochen. Aber Jesus hat uns den Rückweg ermöglicht. Weil er für uns am Kreuz gestorben ist, ist der Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott wieder frei. Und deshalb ist auch für uns das Paradies wieder möglich. Nicht das Bounty, Faulenzen, Palmen, Nichtstun-Paradies, sondern das Paradies der echten und tiefen Gemeinschaft mit Gott. Durch Jesus kommen wir dahin zurück, wofür wir eigentlich geschaffen wurden, nämlich zur Freundschaft mit Gott. Jesus selber wird auch einmal gefragt, wo und wann man denn nun das Reich Gottes finden kann. Und in Lukas 17, Vers 20 sagt er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennt. Man wird auch nicht sagen, schau her, hier ist es oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. Und an einer anderen Stelle sagt er, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten euch, mitten unter euch. Das Paradies, das Reich Gottes ist da, wo Gott ist. Da nämlich, wo wir durch Jesus zurückfinden in die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, hier, gerade jetzt, wo wir hier sitzen im Gottesdienst, wo wir gemeinsam Gottes Wort hören, beten, da ist genauso Paradies wie in Eden. Wir sind in der Gemeinschaft unseres Gottes. Wenn du deine Bibel liest und betest und Zeit mit Gott verbringst, dann ist es die Gemeinschaft, für die wir geschaffen wurden. Und wenn du auf deiner Arbeit zu Jesus stehst und vielleicht Kollegen etwas weitersagen kannst von der Liebe Jesu, dann ist genau da, an deinem Arbeitsplatz, Reich Gottes. Und da, wo wir gemeinsam beten, wo wir als Geschwister zusammenstehen, da ist Gott in unserer Mitte und da ist das Reich Gottes. Leben im Paradies ist da, wo Gott ist, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, wo wir mit ihm reden und wo wir mit ihm leben. Und da finden wir das Paradies. Aber, das ist der letzte Punkt, das Leben im Paradies ist mehr als nur Schlaraffenland. Ich glaube, unsere Vorstellung vom Paradies ist doch ganz oft ähnlich wie in dieser schon oft zitierten Werbung. So eine Art Schlaraffenland, wo wir den ganzen Tag faul in der Sonne liegen oder vielleicht noch baden oder surfen und die meiste Zeit nichts tun müssen und die Brathähnchen fliegen uns direkt in den Mund. Und unser Bibeltext macht uns damit einfach mal fett einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur, dass es im Paradies eben nicht nur um das süße und unbeschwerte Leben geht, sondern um die Gemeinschaft mit Gott. Nun bekommt Adam auch noch den Auftrag zu arbeiten. Arbeiten im Paradies, das hatten wir uns irgendwie anders vorgestellt, oder? Adam bekommt die Aufgabe, den Garten und die Tiere und die Pflanzen zu beschützen, zu bewahren und von dem Ertrag zu leben. Gott hat den Menschen nicht zum Faulenzen geschaffen. Und ich denke, jeder von euch, der schon mal arbeitslos war, hat das sicher schmerzlich gelernt. Natürlich brauchen wir Auszeiten und Urlaube und Sonntage und Tage, wo wir eben unter der Palme liegen und in den Himmel starren. Aber das können wir nicht 70 Jahre lang machen. Wir wissen letztlich, dass das auf Dauer nicht zufriedenstellt. Gott hat uns geschaffen, um einer sinnvollen Aufgabe nachzugehen. Ohne sinnvolle und herausfordernde Arbeit gehen wir zugrunde. Es ist Teil unseres Wesens als Menschen, etwas zu schaffen und etwas zu erarbeiten und ja, Ziele verwirklichen zu können. Deshalb ist das Paradies auch sicher dort, wo wir merken, Gott hat uns in eine sinnvolle Aufgabe gestellt, wo wir unsere Kraft und unsere Gaben sinnvoll einsetzen können. Ich denke, dieser Text zeigt uns auch, dass uns auch im Paradies oder dass auch Adam im Paradies nicht alles in den Schoß gefallen ist. Adam soll den Garten bearbeiten, die Erträge erarbeiten und davon leben und ihn bewahren. Das heißt also, das Paradies schafft mir auch Mühe. Ich muss arbeiten, damit es erhalten bleibt. Auch meine Gemeinschaft mit Gott fällt mir nicht so in den Schoß. Es macht nicht immer plopp und Gott antwortet und spricht und macht und tut um mich rum und ich brauche dann nur so sitzen. Sondern ich bin aufgefordert, genau wie in jeder anderen Beziehung, meine Zeit mit ihm zu pflegen. Ich bin aufgefordert, mir Zeit zu nehmen, um auf sein Wort zu hören, mit ihm zu reden, stillzuhalten, damit er etwas tun kann. Ich bin dazu aufgefordert, Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen, im Gottesdienst, in Hauskreisen, da, wo wir gemeinsam etwas für Jesus tun. Das Paradies fällt mir nicht in den Schoß. Das bedeutet, ich bin aufgefordert, meine Gemeinschaft mit meinem Schöpfer zu suchen und dran zu bleiben an ihm. Und ich bin dazu aufgefordert, meine Kraft sinnvoll zur Verfügung zu stellen in der Aufgabe, die er mir zuweist. Leben im Paradies ist nicht immer nur Wolke Nummer 7 oder Summer Feeling, sondern Leben im Paradies, das war für Adam, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes leben zu dürfen. Und durch Jesus ist der Weg zurück zu Gott wieder offen. Das heißt, wir können mit ihm leben und ihn erleben und durch unsere Arbeit sein Reich mitbauen. Und wir können so leben, wie Gott uns geschaffen hat, als Kinder unseres himmlischen Vaters und in der Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben wir hier und jetzt das Reich Gottes mitten unter uns und haben das Paradies schon da. Amen.